Also, das ist natürlich eine persönliche Sichtweise, aber ich glaube, es gibt wenige Branchen, die so disruptiert sind wie diese. Letztlich ist aber das Geschäft von Journalisten, Neuigkeiten, interessante Entwicklungen, Schwachpunkte, oder Dinge, die nicht laufen, zu verbreiten. Und wie ich das mache, ob wir hier einen schönen Podcast machen, ob wir uns auf die Bühne stellen, ob wir darüber in irgendeiner Form Berichten schreiben, filmen oder ist doch shit egal. Wir hatten beim Handelsblatt mal so einen schönen Satz: Wir sind die Gemeinschaft zur Verbreitung des wirtschaftlichen Sachverstands, hieß die. Völlig sperrig, aber hat bei uns allen damals den Kopf aufgemacht für das, was wir eigentlich alles können, wenn wir uns auf das Wesentliche reduzieren und mal sagen, der Rest ist doch Werkzeug. Und jetzt kommt eben das Thema KI. Da kommt der nächste Schub, der nächste Turbo. Ich habe keine Ahnung, wohin das führt. Aber mir ist nicht bange, dass es etwas von unserer Kernkompetenz weitergeben wird und da es auch nötig sein wird.
Zwischen Haltung und Hype. Was brauchen Medien und was braucht Deutschland genau heute? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Heute mit meinem Gast Oliver Stock vom Business Park. Wir sprechen über ihn als Person, seinen Werdegang, was ihn antreibt und wie man als Medium heute relevant bleibt. Wir schauen auf die Medienwelt insgesamt zwischen Klicklogik und Qualität, auf die Rolle von Journalismus im Wandel und natürlich auf Deutschland. Wo sind aktuell unsere Stärken? Wo drehen wir uns im Kreis? Und wo ist Mut gefragt? Ein tolles Gespräch, das knackig, abwechslungsreich und schonungslos ehrlich war. Los geht's! Moin Oliver.
Moin Sven.
Ich freue mich, dass du da bist, dass wir gemeinsam die Zeit haben und damit dich unsere Zuhörer noch viel, viel besser kennenlernen, stell dich doch mal in eigenen Worten ganz kurz vor.
Ich bin Oliver Stock. Ich habe 5 Kinder, die mich volle Pulle fordern. Und wenn die mich gerade nicht fordern, dann mache ich sowas Spannendes wie die Marke Business Punk zu bespielen. Und ich sage die Marke, weil das mal ein Magazin war und inzwischen richtig breit geworden ist und sich da einiges Spannendes drumherum erzählen lässt. Aber ich denke, da kommen wir noch drauf.
Absolut. Ich meine, dein Alltag kann ich mir, ich meine, ich habe 2 Kinder und denke mir schon manchmal so, boah, eine Woche ist ein organisatorisches Wunder.
Ein absolutes Wunder. Und wenn man das nicht zu zweit als Elternteil machen würde und vielleicht auch noch so verrückt war, wie wir uns auch noch einen Hund anzuschaffen, ne, dann weißt du, was da für ein Chaos ist.
Aber das ist nochmal eine direkte persönliche Frage, wenn du über Hund sprichst, weil wir haben ja eine kleine Labradorhündin, 3 Jahre. Was für ein Hund ist noch zu Hause?
Ein bulgarischer Kampftiger. Das heißt, wir haben den aus dem Tierheim geholt. Da war er ganz traurig und das ist eine ganz zauberhafte Hündin, so halb hoch,
Ja.
die sehr anhänglich ist, aber eben irgendeinen Osthintergrund hat. Entsprechend
Okay.
spricht sie Deutsch.
Ja, wir haben sie sozusagen integriert.
Ja.
Spannend. Wir machen im Podcast immer ein Kennenlernspiel der etwas anderen Art.
Ne?
Two Truth and One Lie. 3 Anekdoten aus deinem Leben, wovon eine nicht wahr ist.
Ja.
Ich rate dann nachher mal, okay, was so ein bisschen die Lüge sein könnte. Ich bin mal gespannt, welche Anekdoten du mitgebracht hast. Bei Hund und 5 Kindern habe ich schon genau hingehört.
Nee, ich dachte, du hast ja gesagt, dass du das machen willst und dann durfte ich natürlich auch mal überlegen. Ich mache das mal aus dem beruflichen Kontext und ich bin immer gern geborener Journalist, das macht mir mein Leben lang Spaß. Mein erster Job als Volontär, da habe ich mich beworben, weil ich den Titel so toll fand, bei den Dernières Nouvelles d'Alsace, also den letzten Nachrichten, letzten Neuigkeiten aus dem Elsass. Das ist eine der größten Zeitungen in Nordfrankreich immer noch.
Ja.
Und Dernières Nouvelles faszinierte mich, weil gerne im Elsass und bin dann tatsächlich für 4 Wochen als Praktikant da gelandet. Und war morgens um 10 auf der Matte in Straßburg. Die haben auch eine deutsche Ausgabe, ne? Und da war aber keiner. Und dann dachte ich, vielleicht Feiertag, was weiß ich. Nee. Es kam tatsächlich der erste Redakteur um 15:30 Uhr reingeschlappt, ne? Und es waren eben die Dernières Nouvelles. Das heißt, die wurden auch ganz am Ende gemacht, ganz am Abend gemacht. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass nicht trotzdem der Rouge du Trott, welches ein wunderbarer Rotwein ist, da abends dann auch so ab 18:30 Uhr entkorkt wurde. Also das war Praktikum bei den Daniel Novell, das war cool. Also war für mich, kam mir sehr entgegen, weil ich spät auf Sterben bin. Die andere Anekdote, ich bin ja viel auf beiden Seiten des Schreibtisches gewesen. Also auf der einen Seite als Journalist, auf der anderen Seite als PR-Mann oder Pressesprecher oder Kommunikationsmuckel oder wie auch immer. Und ich kann es inzwischen erzählen, denn der Gute ist gestorben. Ich war mal Sprecher des Wirtschaftsministers in Hannover, in Niedersachsen. Und der Wirtschaftsminister, der hatte eine Schwäche. Einmal im Monat war der betrunken. Und das wusste die damalige Oppositionspartei sehr gut. Das war damals die CDU in der Opposition. Und es war Landtagswoche. Das heißt, einmal im Monat ist Landtagswoche in Niedersachsen. Und der Minister tagte morgens beim Frühstück mit der Opposition und die haben ihn abgefüllt. Und ich war sein Sprecher und der musste am frühen Nachmittag eine Rede im Landtag halten. Und so gegen 12 ruft mich der persönliche Assistent vom Minister und sagt, Olli, der Minister ist sturzbesoffen. Und der muss die Rede halten. Und dann bin ich rüber in den Landtag und da torkelte der schon, das Leineschloss in Hannover, torkelte der schon die Treppen runter.
Ja.
Und dann ist der vor meinen Augen hingeschlagen lang und klatschte so aufs Auge, es blutete. Wir sind ins Krankenhaus und der kriegte eine Augenklappe, wurde genäht. Und wir haben ihm Kaffee eingeflößt und tatsächlich um 15.30 Uhr stand er im Landtag, hielt seine Rede wacker mit 20 Kaffee drin, Augenklappe auf, die Opposition feixte. Der Fernsehen hielt drauf und plötzlich platzte die Wunde auf und unter der Augenklappe floss das Blut raus. Und der damalige NDR hielt voll drauf und ich als Sprecher hatte Mühe, denn so, das war die zweite Anekdote.
Ich meine, ich komme aus Hannover, ich kann nur hoffen, dass das war es. Ja.
Die dritte Anekdote ist, ich war früher beim Handelsblatt und wir haben eine tolle Veranstaltungsreihe gemacht, das hieß Deutschland-Dinner und da haben wir unsere Leser eingeladen und sind mit denen, also überall in Deutschland haben wir dann mit denen Veranstaltungen gemacht und haben Gäste eingeladen und einmal war Angela Merkel da. Und auch für mich toll, einfach die Frau so live zu erleben. Wir haben Dias von ihr gezeigt, als sie klein war, als Kind und so. Das war auch eine sehr eindrucksvolle Veranstaltung. Auch, glaube ich, für sie war das gut. Und hinterher saßen wir mit den Lesern am Tisch. Frau Merkel saß dabei. Und dann kommen eben die Fragen, die alle Menschen auf der Seele haben. Nicht nur politische Fragen, sondern ich entsinne mich, es fragte einen Leser, und das fand ich sehr rührend und die Antwort fand ich noch besser. Der sagte, Frau Merkel, Mensch, Sie sind so oft unterwegs, Sie arbeiten so viel. Wie schaffen Sie das eigentlich alles? Und da hat die Frau Merkel ganz, ganz nett gesagt, ach wissen Sie, bei mir ist halt immer eine Kamera dabei, deswegen sieht das so aus. Wenn das bei Ihnen wäre, das würde auch so aussehen, als würden Sie den ganzen Tag arbeiten. Und da hatte die natürlich sofort diesen ganzen Tisch auf ihrer Seite und so. Das habe ich also von ihr behalten als eine schlagfertige, charmante, wohlwollende Antwort. Und für mich ist das die Anekdote, die ich viel mehr als das Wir schaffen das mit ihr verbinde.
Total spannend. Boah, geil, das ist geil. Die zweite ist einmal geiler. Das will ich einfach nicht ausschließen. Ich hoffe einmal, dass sie wahr ist. Handelsblatt Dinner, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine gute Reihe. Ich sag irgendwas an der ersten Geschichte ist vielleicht nicht ganz richtig. Obwohl du eigentlich da perfekt reinpasst. Egal, ich tippe mal auf eins, wir lösen am Ende auf.
Am Ende?
Ja, genau.
Okay, ja.
Was die Lüge ist. Ich tippe mal auf eins, vielleicht irgendwie ein Aspekt davon. Lass uns so ein bisschen den Schwenk machen. Du hast super viel gesehen. Du bist auch hier in Deutschland nicht nur mit dem Magazin, auch letztendlich tagtäglich mit offenen Augen und Ohren unterwegs, mit all den Gesprächen. Wie nimmst du gerade das Land wahr? Siehst du uns gerade eher so als den Tiger, der aufwacht? Sind wir eher die lahme Ente, die irgendwie versucht, irgendwie einigermaßen hinterherzukommen? Ich meine, wie ist so dein Blick gerade auf unsere eigene Nation?
Ja, wir haben ja gerade am Anfang über die Hunde gesprochen. Mhm. Und ich würde mal, wenn du diese Tierassoziation hast, ich würde mit dem Hund kommen. Und jetzt ist ja der Hund und die Deutschen, da denken wir immer an den Schäfer und das ist mir dann ein bisschen unsympathisch. Ich würde mal sagen, kennt jeder vielleicht so eine Art Dalmatiner? Ja, so ein netter, gepunkteter mit treuen Augen. Das Problem ist nur, er ist in der Hunderte. Also ich glaube, wir müssen den Dalmatiner mal rauslassen. Ja, es steckt so viel Kraft in diesem Land. Wir sind hier heute auf dem Big Bang Festival. Wir sind hier umgeben von lauter Menschen, die was unternehmen, die eine Idee haben, die dafür brennen. Und das macht unheimlich viel Mut. Und aus irgendeinem Grund lassen wir den Tiger nicht raus oder in diesem Fall einfach mal den Hund nicht raus, obwohl es in uns steckt. Und das, finde ich, ist so eine Zustandsbeschreibung, unter der ich wirklich manchmal leide. Also das ist, ich meine, du bist auch ein positiver Mensch, du lachst mich hier an und
absolut, aber die Positivität ist manchmal auch, weiß ich nicht, ist das mehr Hoffnung oder ist das wirklich der Glaube daran in vielen Bereichen? Weil, wenn ich dich jetzt fragen würde, was macht dir mehr Sorge? Weil man hat ja immer die unterschiedlichen Konstrukte. Wir haben Politik, ja, wir haben auch das Thema Wirtschaft. Teilweise habe ich das Gefühl, liegt es einfach nur an der Mentalität, also an dem, wollen wir das wirklich? Das ist wie, wollen wir mitspielen oder wollen wir gewinnen? Ich verstehe die halt nicht, die Menschen, die nicht gewinnen wollen. Obwohl manchmal auch Mitspielen ganz nett ist. Aber so, wenn ich mir daran denke, okay, man will vorne dabei sein, man will irgendwie Weltmarktführer bleiben oder sonstiges. Wo machst du dir selber gerade mehr Sorgen, wo du denkst so, boah, da ist einfach, das ist nicht die Energie oder der Motor, den wir eigentlich wirklich brauchen. Eigentlich eher ein lebendes Element. Ist das dann eher der Wirtschaftskosmos, der sich nicht in der breiten Masse bewegt, oder ist es die Politik, die am Ende vielleicht die Rahmenbedingungen nicht macht, oder ist es am Ende das Zusammenspiel von allem?
Jetzt folgt Werbung. Wer diesen exzellenten Klang dieses Podcasts auch in seinen Büro- und Konferenzräumen vorfinden möchte, der ist mit der Team Connect Bar von Sennheiser genau richtig. Diese All-in-One-Lösung von Sennheiser kombiniert eine 4K Ultra-HD-Kamera mit integrierten Mikrofonen und Lautsprechern und sorgt so für eine herausragende Audio- und Videoqualität in euren Meetings. Wir nutzen es selber hier in unseren Büroräumen, die Technologie, und sind wahnsinnig überzeugt, denn die Einfachheit, per Plug and Play das anzuschließen, die Funktionalität, da wir es mit allen gängigen Plattformen benutzen können, ob jetzt von Teams, Zoom und so weiter und so fort, kein Problem, flexible Nutzungsmöglichkeiten sind hier gegeben und die Qualität ist einzigartig. Daher, wer Lust hat, seine Konferenzräume und Meetings am Ende des Tages auf das nächste Level zu heben, ab auf sennheiser.com. Schaut euch die Produkte an und viel Spaß beim Erleben. Und jetzt zurück zum Podcast.
Du hast ja eben das Thema so Mentalität erwähnt. Mhm. Ich glaube, da liegt der Kern. Und wenn ich das jetzt nochmal mit der Hundehütte vergleiche, es fehlt uns das Vertrauen, ein Stück weit auch das Selbstvertrauen, aber vielleicht auch das Vertrauen in uns als Land, als Nation. Ich glaube, wir sind zutiefst verunsichert. Wir sind verunsichert aus einem historischen Moment heraus. Wir sind im Prinzip eine ziemlich junge Demokratie, 70, ne, 70 Jahre. Und wir erleben im Moment so einen gesellschaftlichen Bruch in der Politik. Da sind die Trumps dieser Welt. Ich würde jetzt auch mal die AfD dazu zählen. Und wir wissen nicht genau, wie wir damit umgehen. Wären wir sattelfest, würden wir uns selbst zutrauen, dann würden wir die natürlich integrieren können oder könnten mit diesen Strömungen gut umgehen. Mhm. Aber wir bekämpfen sie, weil wir Angst haben, weil wir um unsere Errungenschaften Angst haben, anstatt dass wir sie, dass wir auf einem Weg mit ihnen umgehen, wie es sich eigentlich in einem demokratischen Miteinander gehört. Da ist eine Verunsicherung. Wir haben eine Verunsicherung in der Wirtschaft. Wir sind hier auf dieser Veranstaltung, wo es um KI geht. Natürlich fasst uns das alle an. Und natürlich ist es so, dass diese KI viele von uns so verändern wird, dass es wehtut.
Mhm.
Und das wissen wir, aber wir haben Angst davor. Und anstatt, dass wir Windmühlen bauen, weil der Wind bläst, bauen wir einfach Dämme und lassen das nicht an uns rankommen. Und so siehst du in ganz vielen Dingen dieses mangelnde Vertrauen, was dann, und das finde ich ist das Schlimmste, was darin mündet, dass es auch ein Misstrauen des Staates gegenüber seinen Bürgern ist. Ich meine, wir reden so viel über Bürokratie. Was ist denn Bürokratie anderes als eine Regelwut, die dazu da ist, Menschen dahin zu steuern, wie es möglicherweise im besten Sinne sein könnte.
Mhm.
Anstatt zu sagen, mein Lieber oder meine Liebe, du wirst es schon schaffen. Das ist ja eigentlich die andere, die liberalere Haltung. Also ich verstehe immer Regeln, Vorschriften als einen gewissen Misstrauensantrag an die Selbstständigkeit der Menschen.
Absolut. Ich glaube, da sagst du auch natürlich ganz viel, ne, was auch ein bisschen der Rahmen, den man sich bewegen kann. Das ist das eine, aber auf der anderen Seite auch den Rahmen dann auch zu bespielen. Ich meine, wenn wir das mal so ein bisschen auf die direkte Branche auch, in der du unterwegs bist, runterbrechen. Wie siehst du gerade den Journalismus? Auch ich meine, wir sehen, dass klassische Printmedien eigentlich wahnsinnige Rückläufe haben in den Zahlen, dass man sich ja wirklich überlegen muss, was ist das Geschäftsmodell der Zukunft? Wie baut man eine Marke? Wie baut man ein Magazin? Wie baut man eine Zeitung auf? Wie ist dein Blick, wenn du sagst, da sehen wir eigentlich Probleme, sag ich mal, auf deutscher Ebene? Sind die gleichen, die man in der Branche hat? Oder ist es da einfach, ist man da in einem anderen, ich sag mal, in einer anderen Art von Sog aktuell unterwegs, weil einfach der demografische Wandel, die Digitalisierung, ist der Journalist von gestern tatsächlich noch der vielleicht Online-Redakteur oder sonstiges von morgen? Wie nimmst du die eigene Branche da wahr?
Seit 20 Jahren jetzt schon in einem brutalen Wandel.
Mhm.
Also das ist natürlich eine persönliche Sichtweise, aber ich glaube, es gibt wenige Branchen, die so disruptiert sind wie diese.
Mhm.
Würde mir vielleicht ein Autohersteller widersprechen. Oder? Aber da ist schon kein Stein auf dem anderen geblieben. Letztlich ist aber das Geschäft von Journalisten Neuigkeiten, interessante Entwicklungen, Schwachpunkte oder Dinge, die nicht laufen, zu verbreiten.
Mhm.
Und wie ich das mache, ob wir hier einen schönen Podcast machen, ob wir uns auf die Bühne stellen, ob wir darüber in irgendeiner Form Berichten schreiben, filmen oder ist doch shit egal. Und ich glaube, dass, wenn man das auf diesen Kern runterbricht, also wir hatten beim Handelsblatt mal so einen schönen Satz, wir sind die Gemeinschaft zur Verbreitung des wirtschaftlichen Sachverstands, hieß die.
Mhm.
Völlig sperrig. Aber hat bei uns allen damals den Kopf aufgemacht für das, was wir eigentlich alles können, wenn wir uns auf das Wesentliche reduzieren und mal sagen, ist doch, der Rest ist doch Werkzeug.
Mhm.
Und jetzt kommt eben das Thema KI, da kommt der nächste Schub, der nächste Turbo. Ich habe keine Ahnung, wohin das führt. Aber mir ist nicht bange, dass es etwas von unserer Kernkompetenz weitergeben wird und da es auch nötig sein wird. Und so dieses Thema Digitalisierung oder Print oder was weiß ich, das gibt's, das wird es immer alles geben. Das ist, also Print ist irgendwann wie die Vinylschallplatte. Ja, da gibt es dann Fans von, die lieben das. Und davon können lange nicht alle Magazine oder alle ehemaligen Printtitel leben, aber ein paar können dann davon sehr gut leben. Und jetzt gehört es, also wer das gerne als sein Geschäft machen will, der muss jetzt sehen, dass er die Schallplatte wird.
Wie wird am Ende des Tages der Business Punk damit umgehen? Was ich total spannend finde, ist, wir sehen ja im Markt momentan sehr viel Konsolidierung, das eigentlich eher man aufgekauft wird, dass man mehr oder weniger zusammenfügt, was da ist, um Marktanteile und auch letztendlich Reichweite irgendwie zu bekommen. Ihr habt jetzt ein Stück weit einen anderen Schritt gemacht, ihr habt euch gelöst, sag ich mal. Erzähl mal so ein bisschen, wo steht der Business Punk eigentlich gerade heute? Was ist auch so gerade so die Entwicklung in eurem Haus, aber vor allem auch, wie wollt ihr selber zukunftsfähig bleiben? Also was ist so die Säule oder die Säulen, wahrscheinlich ist es weitaus differenzierter, wo du sagst, das ist nicht nur ein Magazin, das ist eine Marke, das ist ein Stück weit auch, ja, vielleicht ein Gefühl und auch eine Verbundenheit einer Community. Wo steht ihr da? Was ist da dein Blick drauf? Also wirklich ganz konkret Business Punk.
Also du sagst richtig, es ist eine Marke. Es ist eine Marke, der ich so ein paar Attribute zuordnen würde, wie neugierig, wie wertschätzend, wie aber auch schonungslos. Also das gefällt mir immer ganz gut, dass man sagt, wir sind wertschätzend, aber wir gehen auf den Punkt. Wir machen uns da auch nichts vor und wir übertreiben manchmal auch gerne. Das meine ich mit schonungslos. Und wir sind schonungslos auch der Innovation verschrieben. Das ist jetzt kein Schlagwort, sondern dahinter verbirgt sich, dass wir Neues sichtbar machen wollen. Wir glauben, das, was ich vorhin auch sagte, die Menschen, die hier sind, die haben alle was zu erzählen, die haben alle was aufgebaut oder sind dabei. Und wir glauben, dass das der Kern von dessen ist, was uns auch in diesem Land weiterhelfen kann. Und deswegen wollen wir die sichtbar machen. Wir wollen denen eine Bühne bauen. Wir wollen denen auch den roten Teppich aussorgen, auch wenn es daneben geht. Ja, dann können sie alle mal darüber stolpern von mir aus. Manche werden auch bis zum Ziel kommen. Mhm. Aber das ist unser Job als Business Punk. Und wie rollen wir das aus? Einmal so wie alle Medien, einfach über alle Kanäle, die einem zur Verfügung stehen. Und da ist jetzt was Interessantes, was Neues und was wir beim Business Punk jetzt auch erleben. Wir kommen aus der Magazinwelt, haben uns dann verbreitet und ich habe als Journalist in den letzten 20 Jahren eigentlich gelernt, okay, Digital First, wir bauen ein News Hub und da werden die Nachrichten aggregiert und auf die Kanäle ausgespielt. So, das ist die moderne Denke, dachte ich. Und jetzt sehe ich mit diesem Magazin, einmal von den Erlösströmen her, aber auch worauf ich angesprochen werde, ist plötzlich das gute alte Printprodukt. Und das scheint eine Art USP zu werden. Das haben nämlich nicht mehr viele. Mhm. Viele haben es abgestoßen. Viele sind auch in der neuen Welt groß geworden und haben es nie angeschafft. Und wir haben es und es funktioniert hervorragend. Und wir werden es ausbauen. Also wir werden unsere Kraft in dieses scheinbar überkommene Produkt legen und sagen, ja, wir entwickeln das weiter. Das muss noch schöner werden. Aber für uns ist auch die Frage, machen wir das mehr Richtung Coffee Table oder machen wir das mehr Richtung hartes Wirtschaftsmagazin? Ich würde mal sagen, Coffee Table steht uns da mehr. Mhm. Und wir versuchen, wir haben auch einen Podcast, How to Hack, wir versuchen mit dieser Podcast-Schiene in dieser anderen Community fest verankert zu sein, aber wir sehen, dieser Markenkern, dieser Markenanker, der daraus stammt, woher wir kommen, der funktioniert und der zeichnet uns aus.
Wenn du selber die Zielgruppe Business Punk beschreibst, wer ist nah dran, wer ist ein bisschen der sagt, ich bin immer mal wieder dran, Wie ist das ein bisschen aufgebaut? Weil du selber sagst, wir lieben Innovation, wir lieben auch ein Stück weit das Schonungslose, was ich auch tatsächlich total angenehm finde, weil am Ende schafft man Provokation auf eine angenehme Art und Weise, wo man sich ein Stück weit positionieren muss. Mhm. Das ist jetzt ja, ich glaube, für viele interessant, weil man natürlich dadurch auch natürlich viel Information bekommt. Aber sind das dann, keine Ahnung, die Unternehmer da draußen, die mit Wirtschaft da sind, Mitarbeiter, ist es ein jüngeres, älteres Publikum? Wie stark ist wirklich sozusagen die Zielgruppe Persona Business Punk definierbar? Oder ist es eher, sind es andere Attribute?
Jetzt folgt Werbung. Die Arbeitswelt von morgen braucht Büroflächen, die anpassbar sind. Die Design Offices bieten genau das. Als führender Anbieter für flexible Arbeitsflächen und multifunktionale Eventspaces sind Sie ein Ansprechpartner, mit dem Sie tatsächlich über die Arbeitsflächen Ihrer Organisation von morgen perfekt nachdenken können. Wenn Sie wachsen mit Ihrem Team, können Sie auch in Ihren Räumlichkeiten wachsen. Wenn Sie schrumpfen, ist es das Gleiche. Sie haben eine Eventfläche vor Ort top ausgestattet, vom Konferenzbereich bis hin zu kleinen Meetingbereichen. Am Ende bleibt kein Wunsch unerfüllt. Ein eigener Barista, ja, auch für mich als Kaffeeliebhaber ein absolutes Highlight, ist ebenfalls Teil des Services. Und daher, wenn Sie an Arbeitsflächen von morgen denken, dann schauen Sie mal bei designoffices.de vorbei. Und jetzt zurück zum Podcast.
Also einmal, ich glaube, da haben wir was gemeinsam. Wir haben Spaß an der Wirtschaft. Und wollen das auch rüberbringen. Uns macht das Ding einfach einen Heidenspaß, ja. Und wir haben eine Marke, die heißt nicht aus Versehen Punk, sondern bei uns kann auch mal was schief gehen, ja. Also der Spiegel irrt sich, der Stern irrt sich, die Süddeutsche irrt sich, Business Punk irrt sich auch, aber wir irren uns lustiger. Ja, das ist schon mal so. Also wir gehen da nicht in Sack und Asche, sondern sagen, ja, ist halt Punk. Und das ist das eine. Das andere ist, wir werden diese Zielgruppe definieren wir immer so, das sind eigentlich diejenigen, die keine Angst haben vor Veränderung, vor Disruption. Das schreibt man immer den Jüngeren zu, aber die Generationen, die sind ja gar nicht mehr so weit auseinander. Wenn man sich anguckt, wie heute ein 60-Jähriger rumläuft, dann ist er manchmal von dem 20-Jährigen auch nicht so weit zu unterscheiden. Also insofern, da wird ja sichtbar, dass die Flexibilität im Kopf heute sich über einen größeren Zeitraum erstreckt, als das früher der Fall gewesen ist. Und für die sind wir unterwegs, für die Unternehmer, für die Selbstständigen sind wir unterwegs, die sich selber da auch mal aus der Patsche helfen. Und das kommt hinzu, und das finde ich auch immer wieder faszinierend, wir sind auch für die unterwegs, die davon träumen. Ja, das ist, glaube ich, bei jedem Produkt, bei jedem Medienprodukt, natürlich hast du eine Kernzielgruppe, von mir aus Rennfahrer und Uhrenträger, aber du bist auch für den unterwegs, der gerne mal ein Rennen gefahren wäre. Und das sind natürlich viel mehr in Wahrheit.
Absolut. Ja. Der halt dadurch auch anfängt zu träumen. Das ist wie, wenn man einen guten Film anguckt, wo man sagt, und ich will auch gerne der Rennfahrer wollen.
Genau. So. Ne, das ist also, und damit hast du es gleich viel breiter und regst die Fantasie an, was ja auch ganz schön ist.
Ihr seid ja am Ende auch die Zielgruppen, die du beschreibst, die Geschichten, die es gilt zu finden, die das auch ausmachen und auch, ich sag mal, ein Stück weit auch provokant rüberzubringen. Das lebt natürlich jetzt auch davon, wie entwickeln wir das weiter? Also, was brauchen wir eigentlich, um in der Zukunft das, was genau diese Themen ausmacht, die du auch gerade beschrieben hast, hinzubekommen? Viele denken ja auch dann über neue Partnerschaften nach, ob das dann auch ist, wie arbeiten wir mit KI zusammen, was machen wir da überhaupt in dem Bereich, integrieren wir neue Geschichten. Wenn du über Kooperation, strategische Partnerschaften nachdenkst, wie denkst du darüber nach im Kosmos Business Bank? Ist das eher inhaltlich getrieben oder eher?
Ja, das ist schon, es ist beides. Es ist also eine Partnerschaft machen wir dann, wenn es auch einen Nutzen bringt. Und das ist am Ende ist das, also ich muss es in der Bilanz sehen. Mhm. Ja, das ist, wir sind ein kleines Medienunternehmen, eine schöne Marke, aber in Wahrheit ein kleines Unternehmen und das muss sich rechnen. Sonst können wir das ganze Projekt einfach nicht durchführen. Das geht dir ganz genauso. Da müssen wir darauf achten und deswegen gehen wir Kooperationen dann ein, wenn beide daran Spaß haben und Spaß heißt, wenn es uns beiden dabei hilft, unser Projekt auch weiterzufahren, unsere Kernmarke auch mit Freude weiterzufahren. So, wir haben viel uns mit KI auseinandergesetzt und haben das überall jetzt eingebaut. Das geht von KI-generierten Texten bis zu KI-Abläufen, die wir haben. Das hilft uns stark. Ich merke aber in der journalistischen Arbeit, dass es schon wieder so eine leichte Ermüdung gibt. Man merkt halt doch, wenn der Absatz nicht vom Menschen geschrieben ist. Man kriegt so ein Feeling dafür. Und das werden Leserinnen, Leser oder User oder wie auch immer auch genauso kriegen. Und deswegen erscheint mir das an der Stelle im Moment schon ein bisschen geradezu abgenudelt. Bei der prozessualen Einbindung von KI da ist noch eine Menge möglich. Was weiß ich, dass man einen Content hat und den einfach von der KI für verschiedene Kanäle aufbereiten lässt. Das geht alles, da sind wir auch dran. Und Kooperationspartner, also ich würde zum Beispiel ungern mit Behörden zusammenarbeiten. Ja. Mhm. Ich glaube, Business Punk ist nicht das Bundespresseamt. Und ich möchte auch als Journalist bewusst da einen Schnitt ziehen und sagen, okay, dann kann ich, also wenn ich die Verlängerung der offiziellen Einrichtungen bin, dann braucht es mich eigentlich nicht. Mhm. Ich muss nicht die öffentliche Hand oder die Regierung oder sonst wie loben. Das ist niemals mein Job. So, und insofern, das wäre ein Partner, da würde ich immer sagen, muss es sein. Mhm. Und auf der anderen Seite, junge Unternehmen, Startups, leider meistens nicht so finanzkräftig, ist für uns auch ein bisschen schwierig. Aber das sind unsere geborenen Partner. Da haben wir eine ganz hohe Schnittmenge. Das liegt in unserer DNA.
Wie wichtig ist es für euch, die richtigen Stimmen an Bord zu haben? Wir sehen ja auch gerade viel Magazine, die bestimmt auch Menschen heiern, ins Umfeld reinholen, weil man weiß, diese Art von Stimmen sind spannend, diese Art von Stimmen polarisieren, diese Art von Stimmen haben Umfelder, die im besten Fall irgendwie ganz gut klicken, ja, zur eigenen Werteorganisation und auch den eigenen mehr oder weniger Organisation. Wie wichtig ist das für euch?
Ja, das ist natürlich Das ist natürlich brutal wichtig, weil das häufig Menschen sind, die eine große Zuhörerschaft, Followerschaft haben und wir dann gegenseitig voneinander profitieren. Mhm. Du kennst das auch, je prominenter dein Gesprächspartner ist, desto mehr und der selber vielleicht noch für die Vermarktung sorgt, desto mehr Spaß hast du auch du daran. Also das ist schon wichtig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Würde mich auch mal interessieren. Aber mir geht es zunehmend auf den Nerv, so viele Menschen vor dem Mikrofon oder vor der Kamera oder dem Stift zu haben, die nur von sich selber reden. Das ist eine weit verbreitete, wahrscheinlich seit 2000 Jahren oder länger verbreitete Sitte, die aber natürlich durch unsere vielen, vielen Medien total befördert wird. Es gibt ja mehr Absender im Netz, als dass es Adressaten im Netz gibt. Also es gibt mehr, die was zu sagen haben, als welche, die zuhören. Und das ist für mich auch manchmal ein bisschen schwer zu ertragen, wenn es immer nur um ich geht. Mhm. Anstatt um, wie kannst denn, was machst denn du gerade für alle? Ja. Also das da wirst du auch erleben.
Absolut, da bin ich auch voll bei dir. Am Ende ist ja wirklich die Frage, also welchen Inhalt kriegst du wie, ja, wo ist überhaupt spannender Inhalt? Ich verstehe ja auch immer die persönlichen Geschichten, aber bei vielen Aspekten ist ja auch die Frage, welchen Impuls will man setzen? Also wo möchte man Orientierung schaffen? Wo möchte man irgendwie die Leute irgendwie zum Weiterdenken anregen? Das ist schon, je nachdem, wo man unterwegs ist, gar nicht mal so einfach, wer das wie macht und auch überhaupt kann. Mhm. Aber ich würde auch sagen, dass ich da auf jeden Fall total bei dir bin. Ich finde, auf der anderen Seite macht es natürlich auch dann schwierig, weil wenn ich dich jetzt frage, okay, gehen wir mal 5 Jahre, 6 Jahre weiter, was ist da das Element Business Punk? Du sagst, Print ist ein absoluter Fokus, natürlich das weiter zu beleben. Die Verlängerung von Print, ob das dann Events sind, ob das dann auch, ne, selber gesagt, ne, auch Podcast-Formate sind oder auch andere sozusagen mediale Leistungen, die sich sozusagen als sinnhafte und relevante Satelliten rund um das Print-Element irgendwie heran oder herumreihen. Bis wohin gehen da deine Gedanken?
Also ich fände es cool, wenn...
Weil es ist ja auch jetzt, nochmal kurz da rein, es ist ja auch nicht wenig dann on point am Ende immer so ein Magazin abzuliefern, was auch die Arbeitskraft angeht, die Ressource, die da reingesteckt wird, was ja auch immer eine Heidenarbeit ist, dann wenn wir dem Redaktions sozusagen Schluss entgegenlaufen.
Ja, da sind wir wie alle, das passiert grundsätzlich in der letzten Woche, wo wir eigentlich ein Vierteljahr Zeit haben. Ne? Also das, ich glaube, das ist eine, wie nennt man das, Prokrastination. Ja. Ja, das ist
ein, das wird sich nie ändern.
In unserer Branche extrem ausgeprägte Eigenschaft und trotzdem fühlen wir uns immer von früh bis spät überarbeitet. Also nein, also Business Punk in 5 Jahren. Also ich träume davon, dass wir in 5 Jahren sozusagen den 1 millionsten Mitmacher bei der Business Punk Community begrüßen können und das ist Sam Altman.
Mhm.
Ja. Also ich würde gerne tatsächlich so eine Fangemeinschaft schaffen, eine Community, wie man eben sagt, aber die dadurch verknüpft ist, dass sie neugierig ist, dass sie zuversichtlich ist, sich selbst vertraut, sich Fehler nicht so krumm nimmt, Punk eben.
Mhm.
Da gehören für mich eben tatsächlich Köpfe, wie wir sie aus dem Silicon Valley, aber auch aus Deutschland viel kennen, gehören dazu. Und das ist einfach eine Mentalität, die würde ich gerne zusammenbinden und da das Leitmedium sein.
Mhm. Da ein Haken dran, ich finde das auch total spannend. Und ich glaube, dadurch wird es auch belebt, das ganze Geschäft. Am Ende wird es aber belebt am meisten dadurch, dass man, ich glaube, die Geschichten hat, die andere tatsächlich entweder zum Träumen bringen, sie provozieren oder am Ende des Tages auch einfach nur informieren. Ja, alles hat ein bisschen so seine Berechtigung. Wenn ich dich jetzt frage, was war das Letzte, wo du gesagt hast, das ist genau die Story, genau wegen sowas machen wir das. Was hat dich irgendwie was war das Letzte, was dich so richtig inspiriert hat, wo du gesagt hast, genau das sind die Geschichten. Die treffen sozusagen das Schonungslose, das Werthaltige, das Innovative. Komplett.
im Grunde um zwei Geschichten. Also ich sitze gerade selber an einer Geschichte, die mich total fordert. Ja, die wird, glaube ich, cool. Das ist, ich habe sie mal getauft, auf der Suche nach der Zauberformel.
Mhm.
Und es geht um das Thema Klimaneutralität, was wir hier überall erleben. Und ich glaube, diese Klimaneutralität 2035, 2040, 2050, diese Ziele, die sind dermaßen relevant. Die sämtliche Gesetzgebungsmaschine der EU wird davon abgeleitet, das greift tief in unsere alltäglichen Abläufe ein. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, und das frage ich mich jetzt, wie misst man das eigentlich wirklich? Und da stelle ich mich mal ganz doof, wenn ich abends meinen Kamin anfeuere und da 7 Stücke Holz reintue, wer misst denn das?
Ja.
Ja. Und ich glaube, das ist meine These, mit der ich an die Geschichte rangehe, da sind in dieser Berechnung so viele Unschärfen, aber wir leiten so konkrete Schlussfolgerungen daraus ab, dass das ein totales Ungleichgewicht ist. Und die Geschichte, also wenn ich sie so hinkriege, ja, die fasziniert mich. Da bin ich jetzt schon ganz gibberig. Ja.
Mhm.
So. Und das andere, ja, es gibt immer wieder geile Sachen. Gestern bin ich irgendwo bin ich an einem YouTube hängen geblieben. Alte Parlamentsdebatte in Deutschland. Helmut Kohl hat Herbert Wehner beleidigt, hat gesagt, Herr Wehner, Sie vertreten nicht die Republik, in der ich lebe. Und Wehner, knallrote Birne, geht an das Rednerpult und sagt, Herr Kohl, wenn das Ihre Meinung ist, dann leben wir wirklich nicht in einer Republik, denn Sie stehen nicht für eine Republik. Denn die Republik muss natürlich auch immer das Gegenteil aushalten. Und das hat mich so angefasst, weil das genau die Debattenkultur ist, die uns gerade fehlt. Jetzt nicht nur, weil die sich so gezopft haben, sondern weil der Wehner eben klar gemacht hat, das Gegenteil gehört dazu. Ja, und das ist so spannend. Das ist nämlich, das haben wir vergessen, ja? Das Gegenteil gehört immer dazu, ist Teil unserer Republik, also unseres Systems, es ist Teil unseres Lebens, aber es ist auch Teil dieses Landes. Und wir grenzen das Gegenteil gerne mal aus. Und deswegen hat es mich so geflasht, wenn du das fragst.
Ich frage mich gerade, als du das gesagt hast, wie schafft man es eigentlich genau so ein Element, weil du hast ja den Transfer jetzt über diese beiden Aussagen gemacht, aber das auch zum Beispiel in ein Magazin zu übertragen, das Gefühl mitzubekommen, welche Perspektiven sind eigentlich wichtig und was entsteht daraus, das finde ich total, total spannend. Also von daher, ich merke, was dich inspiriert. Es ist spannend, weil es dann eher so die Themen sind, okay, was bewirkt eigentlich was und nicht das Einzelne, keine Ahnung, ich habe das Startup gesehen, das keine Ahnung was entwickelt hat oder sonstiges, sondern auf welchen Dingen basieren eigentlich Sachen? Ja. Ja, also was ist eher so das Muster dahinter oder auch der Rahmen? Und vielleicht ist das auch eine gute Überleitung zu dem Punkt, den ich jetzt habe in der Frage, weil was ich immer total spannend finde, gerade auch wenn ich mit Menschen wie dir spreche, die sehr, sehr viele Geschichten sehen, aber auch viele Menschen sehen, sehr, sehr viele unterschiedliche Entwicklungen jetzt auch schon mitgemacht haben. Und jetzt lass uns mal nur in dem Business-Punk-Kosmos bleiben. Wenn ich jetzt sagen würde, die Hall of Fame, da gibt es sozusagen olympische Gold-, Silber- und Bronzemedaille, aber am Ende halt irgendwie 3, die aufs Treppchen kommen. Welche Momente wären das tatsächlich für dich? Wo du sagst, entweder waren sie extrem wichtig für dich als Person oder halt für das Magazin oder halt am Ende, weil sie einfach genau dafür stehen, für das, was wir machen.
Jetzt folgt Werbung. Dieser Podcast wird unter anderem in Partnerschaft mit T-Systems umgesetzt, dem führenden Dienstleister für Informationstechnologie und Digitalisierungslösungen in Deutschland. Das Tochterunternehmen der Deutschen Telekom bietet seit über 25 Jahren End-to-End-IT-Lösungen an und treibt damit die digitale Transformation und Souveränität von Unternehmen in allen Industrien und der öffentlichen Hand. Dahinter stehen rund 27.000 Mitarbeiter, die Herausforderungen wie digitale Transformation, flexible Cloud-Lösungen und sichere Kontrolle über Daten zuverlässig lösen. Unter www.t-systems.de erhaltet ihr alle Informationen zu T-Systems und den dort angebotenen Lösungen und Produkten. Viel Spaß dabei und den Link hinterlege ich euch auch nochmal gerne in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast.
Also ganz, ganz so ganz von außen geguckt, war es für mich, für uns als Magazin wichtig. Wir haben die Business Punk aus der Taufe gehoben. Ich frage mich ja immer, wie die OMR das geschafft hat. Das ist eine viel schlechtere Marke, ne? Wenn es die Business Punk schon vor 15 Jahren, dass einer sich überlegt hätte, hättest du damit echt cool was machen können. Mhm. Also wir haben eine große Veranstaltung aus der Taufe gehoben und die hat im letzten Oktober, da war er noch Kandidat, der Friedrich Merz eröffnet. Der war dann da und das war natürlich ein cooler Moment, weil alle schon ahnten, oh, das ist wahrscheinlich der nächste Kanzler. Und ich fand es deswegen spannend, weil er natürlich, was soll er auch anders machen, diesen ganzen Startups, die da waren, erzählt hat, wie er die fördern wird. Ja. Und dann wird der Kanzler und dann passiert sowas wie das Tariftreuegesetz, was Startups davon ausschließt, öffentliche Aufträge zu bekommen. Es ist nicht eine bürokratische Regelung seither abgeschossen worden. Wir haben im Moment eine schlechte Stimmung eigentlich, also nicht heute hier, aber in der Szene ist nicht so richtig Dölle. Mhm. Und da sieht man eben, und deswegen ist ein interessanter Moment, der Hoffnungsträger, der dann doch auf Normalmaß zusammengeschrumpft ist. Ne? Und das hat man so gemerkt und das haben wir auch jetzt so begleiten können. Und deswegen ist das für mich ein wichtiger, ja nicht nur Moment, sondern ein wichtiger Prozess. So, und sonst so ein Hall of Fame-Moment. Wir haben, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Business Punk gehört inzwischen zu 45% der Weimar Media Gruppe. Mhm. Ein kleiner, feiner Verlag am Tegernsee. Die haben das vor 2 Jahren von RTL gekauft. Und wir haben jetzt, Neuverleger sozusagen, hat das zu einem großen Teil aus Weimar Media rausgekauft. Und da habe ich mich zum ersten Mal intensiv damit beschäftigt, wie es eigentlich ist, eine Medienmarke nicht nur inhaltlich zu führen, sondern auch unternehmerisch zu führen. Und
ist das anders? Weil es natürlich ein anderer Schwerpunkt ist.
Ja, es ist, es also der Aha-Moment, du fragst nach der Hall of Fame ist, du gehst anders mit Geld um. Rums, ja.
Also, ich meine, es ist genau das, was du auch vorhin gesagt hast. Am Ende muss das sich auch alles finanzieren und auch irgendwie monetarisieren lassen.
Ja, und ich meine, ich komme eben, der Journalismus ist ja ein ganz großartiger Beruf, weil sich Journalisten A, nie drum geschert haben früher, was ihre Leser oder Nutzer oder sonst wie wissen wollten, sondern sie haben aus einem Bauchgefühl und der eigenen Überzeugung heraus das veröffentlicht, was ihnen wichtig erschien. Ja. Mhm. Ist vorbei, inzwischen kann man es messen. Das ist auch gut so. Und das andere ist, Journalisten haben sich auch nie dafür verantwortlich geführt, wo eigentlich das Geld herkommt. Das kommt ja vom Verleger einmal am Ende des Monats. So, und ist auch vorbei. Und das ist, finde ich, eine ganz heilsame Entwicklung. Und die kriegst du natürlich mit, wenn du mal auch in die unternehmerische Verantwortung zumindest reingeguckt hast und dir überlegt hast, kann ich mir das erlauben? Was muss ich eigentlich tun, um weiter auch so ein Projekt zu entwickeln? Wie kann ich mir denn eigentlich eine journalistische Unabhängigkeit finanzieren? Mhm. Und da hat man ein anderes Verständnis und insofern Hall of Fame ist vielleicht das nicht der ganz richtige Ausdruck, aber es ist ein tiefer Einblick in die Möglichkeiten, die die Publizistik so bietet.
Das Finanzierungsmodell heute des Business Punk im Vergleich vielleicht, wo ein Finanzierungsmodell auch in der Zukunft eine Monetarisierung stattfinden kann, wie weit triggert dich das? Also wir gucken heute, sind es wahrscheinlich Anzeigen, der Verkauf des Magazins und so weiter, also sozusagen oftmals auch klassische Ströme. Glaubst du, das lässt sich in der Zukunft anders gestalten, unabhängiger gestalten, mit vielleicht auch strategischeren Elementen? Oder ist es dir halt einfach auch wichtig, genau da, okay, egal wen wir wie in welcher Form reinholen, ist natürlich Unabhängigkeit muss da bleiben, aber deswegen ist es halt auch immer ganz gut, so flexibel wie möglich zu bleiben. Auf der anderen Seite aber auch so eine Planbarkeit herzustellen, die auch ein Stück weit einen ruhiger arbeiten lässt. Wie denkst du darüber nach, wenn es darum geht, okay, was sind die zukünftigen, sag mal, Einnahmeströme, die auch letztendlich generiert werden können?
Also es ist sicher nicht das klassische Anzeigengeschäft, das ist tot. Das ist nicht erst seit gestern tot, aber es ist, das hat sich verändert. Es hat sich dahingehend verändert, dass wir mit Kunden reden, was brauchst du und wie können wir das darstellen? Mhm. Was ist das optimale Format? Können wir das irgendwie bespielen, ohne uns selbst unsere Seele zu verkaufen? Und das ist die Weiterentwicklung der halben Seite Anzeige für Coca-Cola. Und da verwenden wir viel Gehirnschmalz, um das ordentlich und für nutzbringend halt auch für Kunden hinzukriegen. Das ist, da sind wir mittendrin, da sind wir alle irgendwie mittendrin und mal mehr und mal weniger gut unterwegs. Darüber hinaus kriegen wir es natürlich langsam aber sicher hin, auch in der Social-Media-Welt uns so aufzustellen, dass man damit Geld verdienen kann. Also wenn du eine gute Marke hast, einen guten Traffic erzielen kannst, dann kannst du natürlich da auch wieder Kunden einbinden, die davon in irgendeiner Art und Weise profitieren können. Das wächst, da probieren wir unglaublich viel aus. Manches von so funktioniert gar nicht, aber das ist, geht, glaube ich, bei uns allen so. Das haben wir noch nicht so im Griff, wie ich das gerne hätte, aber da wächst was, das merke ich. Und dann glaube ich, je mehr wir uns dieser KI nähern, ausliefern oder uns damit beschäftigen und eigentlich etwas Entmenschlichstes machen, also der Maschine die Hoheit überlassen, desto größer ist unsere Sehnsucht nach persönlicher Begegnung. Und das sieht man auch hier, hier sind ganz viele Menschen auf diesem Big Bang Festival, die sich begegnen wollen. Ich finde es dann immer schade, wenn die allermeisten davon in ihr Handy gerade glotzen. Aber es ist die Sehnsucht da, sich anzufassen, sich ins Auge zu gucken, sich zu berühren, sich zu riechen, sich zu hören und alle Sinne irgendwie zu bespielen. Und diese Sehnsucht wächst, je mehr ich auf der anderen Seite mit der Maschine arbeite und Ergebnisse erziele. Und diese Waage, diese zwei Dinge, die persönliche Begegnung und die maschinelle Weiterentwicklung, das muss man, glaube ich, gut austarieren und beides bespielen.
Ich überlege gerade, ob ich noch überhaupt eine letzte Frage dazwischen stelle, weil ich finde es eigentlich tatsächlich total interessant, was du gerade gesagt hast, mit dem, wie man das wahrnimmt und wie man am Ende aber auch diese Wahrnehmungsaspekte, wenn man wirklich die Chance hat, sich zu sehen, zu sprechen, zu diskutieren und auch über die Themen, die man mehr oder weniger auch nach außen gekehrt hat. Ja, das ist ja das, was ihr am Ende macht, ihr gebt Impulse. Ja, ihr wollt, dass darüber gesprochen wird und im besten Fall tut man das dann. Welche Frage vielleicht als letztes beschäftigt dich gerade, wenn du in den nächsten 2, 3 Jahren und auch vielleicht an den Businessplan denkst? Was ist die Frage, wo du selber auch unterwegs bist, mit der du dich auseinandersetzt, wo es gilt, Ansätze zu finden? Ist es dann das Monetarisierungsding? Ist es das, wie sieht das Medium Business Punk in der Zukunft aus? Sind das irgendwie ganz, ganz, ganz praktische Dinge? Was beschäftigt dich gerade? Was bewegt dich? Welche Fragen?
Wir haben ganz am Anfang, als wir uns hier vorgestellt haben, als ich mich vorgestellt habe, darüber gesprochen, ich habe viele Kinder. Und insofern beschäftigt mich die Zukunft. Und ich nehme etwas wahr, womit ich überhaupt nicht einverstanden bin. Also unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern, die sind davon ausgegangen, dass ihre Kinder es einmal besser haben werden. Ja? Das lag an schwierigen Lebensumständen, Kriege und was weiß ich. Das meine ich jetzt gar nicht. Aber es dahinter steckte der unbedingte Glaube daran, dass es besser wird. Man wird wohlhabender, man wird gebildeter, man hat die Dinge mehr im Griff. Und das ist irgendwann in den 90er, 2000er, 2010er Jahren gekippt. Und wenn du heute Eltern fragst, werden ihre Kinder es besser haben, dann kriegst du häufig die Antwort, oh, ich glaube nicht, weil die Welt ist hier nicht mehr so ein sicherer Ort. Ja. Und das kannst du ganz plakativ sagen, wir haben unsere Zukunft verloren. Ja, es ist, die Zukunft wird nicht mehr als die bessere Gegenwart bezeichnet, sondern die schwierigere, die Mühen und Sorgen belastete. Und das treibt mich um. Ich möchte gerne den Glauben an die bessere Zukunft, den möchte ich wiederherstellen, den möchte ich meinen Kindern vermitteln. Ich möchte, dass die es besser haben, obwohl es uns prima geht. Ja. Aber ich möchte diesen Glauben daran, dass es besser wird. Dass eigentlich wird es besser. Und das, finde ich, das sollte uns mitreißen. Ja.
Absolut. Ich benutze ganz oft ein Zitat in meinen Keynotes, je nach Vortrag. wir haben aufgehört zu träumen und verwalten den Status quo.
Ja.
Und das beschreibst du eigentlich so wunderschön, dass das etwas ist, was fehlt. Deswegen, das lasse ich so stehen. Letzte Frage, was war die Lüge?
Ja, du warst ja auf der Spur.
Ich war ja auf der Spur.
Ich hätte so gerne mal, ich bin ein absoluter, also kein Frühaufsteher, ja, und ich hätte deswegen so gerne den Arbeitgeber, der in Jernowel da saß, der garantiert erst um 15.30 Uhr anfängt zu arbeiten, zu meinem Lieblingsarbeitgeber erkoren.
Dann wäre ich für immer da geblieben. Oh, herrlich, ey. Das träume ich immer. Ey. Ich sag, Oliver, herzlichen Dank, total viel Spaß gemacht und dass wir die Welt wieder ein bisschen mehr zum Träumen bringen.
Genau. Danke, Sven.
Gerne. Ciao, ciao.
Ciao.